Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
Und alle diejenigen, die draußen teilnehmen, weil sie heute nicht hier sein könnten oder sonst irgendwie Interesse haben, die können über den Chat sich beteiligen und auch Dinge einspeisen. Und dann schaue ich hier mal parallel in den Chat hinein. Okay? So, was ist Mathematik? Los geht's.
Hey Jenny, was machst du denn da? Ach, guck an, sag mal, ist das Christian Sparnagel?
Ja, ganz genau. Wir haben nämlich vor kurzem mit ihm gesprochen und ich wollte da nochmal kurz was nachschauen, weil ich finde es echt beeindruckend. Es gibt mittlerweile so viele innovative Lehr-Lern-Ansätze, die aber teilweise noch gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient hätten.
Du meinst jetzt das Video auch, was da gerade läuft? Ich meine, was denkst du, was an dem Video jetzt so innovativ?
Ja genau, ich meine das Video, weil das stammt aus dem Livestreaming-Portal Twitch und Christian Sparnagel streamt dort eine Vorlesung in die Öffentlichkeit und bezieht die Online-Teilnehmenden mit in die Vorlesung ein. Und ich finde, das hebt die Interaktion mit den Lernenden echt auf ein anderes Niveau. Und wenn man nämlich mag, kann man die Vorlesung auch nachträglich noch als Aufzeichnung anschauen. Und da finde ich wirklich erstaunlich, was einfach alles möglich ist und wie sich die Methoden in den letzten Jahren verändert haben.
Ja, stimmt, du hast gesagt. Ich meine, Christian Sparnagel ist ja echt ein Vorreiter in dem Bereich und wirklich bekannt dafür, gerne und viel zu experimentieren. Und er kommt ja dabei immer auch zu kreativen und neuen Ideen für seine Lehre.
Ja, absolut. Und weißt du was? Wenn du mehr über Christian Sparnagel erfahren willst, Raphael, dann kannst auch du unsere neue Podcast-Folge hören. Denn Jenny und ich hatten ihn vor kurzem als Gast bei uns im Podcast. Der Professor Dr. Christian Sparnagel ist Informatiker und Professor für Mathematik und Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er hat erst an der TU Darmstadt studiert, so wie du, Informatik und mit dem Nebenfach Psychologie und wurde dann an der PH Ludwigsburg promoviert. Und seit einigen Jahren ist er Professor für Mathematik mit dem Schwerpunkt auf Informatik und neue Medien an der PH Heidelberg.
Und Christian ist nicht nur ein sehr gefragter Experte auf seinem Gebiet, er ist auch eine Größe der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Und dafür nutzt er eben ganz erfolgreich unterschiedlichste soziale Medien. Jetzt einfach für dich mal zur Vorstellung. Zum Stand der Aufzeichnung unserer Podcast-Episode hat er fast 117.000 FollowerInnen auf YouTube, fast 700 auf Twitch, 1.700 auf TikTok und über 4.000 auf Instagram.
Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Sein ältestes YouTube-Video ist 13 Jahre alt und hat über 2 Millionen Aufrufe.
Also ich persönlich bin jetzt kein so großer Fan von Mathe, aber bei Christian hätte sogar ich mich auf eine Mathe-Vorlesung gefreut. Und das hat was zu bedeuten.
Ja, dann lass uns doch mal reinhören.
Christian, du bist ja jemand, der sehr gerne und sehr oft neue Formate und Medien ausprobiert. So hat man jedenfalls das Gefühl. Und man sieht auch, wie viel Mühe du da reinsteckst. Also bei allem, was du tust, habe ich wirklich das Gefühl, dein Zeitplan ist aber mit Sicherheit auch nicht so ganz üppig bestückt. Was treibt dich an in Bezug auf die Lehre, immer neue Dinge auszuprobieren und auch irgendwie Statements zu setzen?
Also mir macht es unglaublich viel Spaß, neue Dinge auszuprobieren, neue Plattformen auszuprobieren, Web-Services und so weiter, die alle irgendwie im Bereich Social Media und Wissenschaftskommunikation anzusiedeln sind vielleicht. Und da geht es mir gar nicht so sehr nur um meine Studis, sondern mir geht es insbesondere um die Menschen da draußen, die Interesse an Mathematik haben. Es gibt da draußen in der Welt sozusagen jede Menge Leute, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben in Mathematik im Unterricht damals in der Schule, aber Jahrzehnte später noch Interesse an Mathe haben. Und ich versuche sozusagen meine Lehre zusammenzubringen oder meine Studierenden zusammenzubringen mit den Menschen da draußen, die Interesse an Mathe haben. Und da bietet sich halt an, Plattformen zu nutzen, die Community-Funktionen haben, die Social-Funktionen haben. Und ja, da habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel experimentiert mit Twitch, Discord und anderen sozialen Medien.
Ja, also ich kenne das sehr gut, dass es viele Personen gibt, die, was du gesagt hast, die mit Mathe nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Ich gehöre dazu. Also ich habe nämlich auch gesehen bei dir in der Biografie, dass du im Nebenfach auch Psychologie studiert hast. Und ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich auch machen müssen, wenn ich Mathe studiert hätte. Das wär, ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen psychologisch mich dahin bringen müssen erstmal. Aber bei dir war es, glaube ich,
anders. Psychologische Betreuung gebraucht, ja.
So sieht's aus. Und am besten, wenn man es selbst im eigenen Haus dann machen kann. Nein. Wie bist du denn zur Mathematik überhaupt gekommen? Weil Mathematik ist ja nicht direkt das, was du studiert hast, ja?
Nee, ich habe Informatik studiert, genau, Informatik mit Nebenfach Psychologie. Und habe dann an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg eine Promotionsstelle bekommen in einem interdisziplinären Forschungskolleg, in dem es um die Erstellung multimedialer Lernsoftware ging für fächerübergreifenden Unterricht. Da war ich in einem Team mit einem Mathematiker, einem Physiker und einem Biologen. Dort haben wir Software entwickelt. Und in dem Kontext habe ich mich in die Didaktik eingefunden und ja, nach der Promotion wurde eine Stelle frei an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, die an der Schnittstelle verortet war zwischen Mathematik und Informatik und darauf habe ich mich beworben, habe sie bekommen und dann war sozusagen der Kontext für mich da, mich noch stärker in die Mathematik und Mathematikdidaktik einzuarbeiten. Als Informatiker hat man sowieso schon viel mit Mathematik natürlich zu tun gehabt. Mit Mathematikdidaktik weniger und dann habe ich jahrelang an der PH in Ludwigsburg Lehre gemacht im Bereich Mathematik und Mathematikdidaktik, aber auch Informatik und habe mich dann 2010, was glaube ich, auf eine Professur an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg beworben und bin seitdem dort Mathematikprofessor.
Ach, klasse. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Mathe ist so ein bisschen das Marmite oder der Koriander der Schulwelt. Ja, also entweder du liebst es oder du hast es. Wie sollten Lehrerinnen und Lehrer deiner Meinung nach an das Thema rangehen, um möglichst viele abzuholen und vielleicht sogar auch die mitzunehmen, die Mathe ein Stück weit hassen gelernt haben?
Also man muss versuchen, als Mathematiklehrer in Begeisterung zu zeigen für das Fach. Versuchen, deutlich zu machen, wie viel Spaß es machen kann, mathematisch zu knobeln, zu versuchen, Aufgaben zu lösen, dann auch Erfolgserlebnisse zu haben. Gleichzeitig muss man natürlich versuchen zu erreichen, dass alle SchülerInnen auch die Erfolgserlebnisse haben. Also auf der einen Seite selbst Begeisterung versprühen, auf der anderen Seite die Strukturen schaffen, sodass SchülerInnen möglichst sicher zu Erfolgserlebnissen kommen. Also entsprechenden Support geben, die Aufgaben entsprechend gestalten, Feedback geben und so weiter. Ja, und versuchen natürlich althergebrachte, soll ich sagen, gesellschaftliche Verzerrungen nicht fortzuführen. Also wirklich versuchen, in keinster Weise deutlich zu machen, dass Jungs in Mathe besser sind als Mädchen, ne, was natürlich von der Mathematik her aus nicht der Fall ist, aber dadurch, dass die Gesellschaft diese Mythen weiter voranträgt, trauen sich Mädchen weniger zu und sind dann am Ende vielleicht auch nicht so gut, weil sie sich weniger zutrauen. Also insbesondere versuchen, gendersensitive, würde ich mal sagen, Mathematik zu machen, sodass auch die Mädchen begeistert werden und sich für das Fach beginnen zu interessieren, falls sie es nicht sowieso schon tun.
Also ich finde den Punkt gerade spannend, was du gesagt hast, weil ich da absolut unterschreiben kann hinsichtlich der Tatsache, dass es ja immer wieder so dieses Gefühl gegeben wird, je nachdem auch welche Lehrkraft man zum Beispiel in der Schulzeit schon hatte, dass Mathematik eher Jungssache ist, obwohl das, wie du gerade ja gesagt hast, überhaupt nicht der Fall ist. Also man findet Mathe ja auch, ich sag mal, im Alltag überall wieder und merke dann auch so mit der Zeit, dass man als Mädchen oder als Frau dann da immer wieder auch das Gegenteil gelehrt bekommt und gezeigt bekommt, hey, du kannst es auch. Und wenn man schon tatsächlich im Studium diese Erfolgserlebnisse haben kann oder auch im Hinblick auf deine Social-Media-Kanäle dann sieht, hey, es ist ja gar nicht so kompliziert oder du machst ja da auch ganz unterschiedliche Sachen, da gehen wir auch noch näher drauf ein, vielleicht ist es ein bisschen zu simpel ausgedrückt, aber so ein bisschen dieser spielerische Charakter, ne? Also so dieses, hey, guck mal, wenn ich das so und so mache, dann hat vielleicht im ersten Blick gar nichts mit Mathe zu tun, aber im Endeffekt hast du die Aufgabe trotzdem gelöst. Und wenn man da diese Freude, wie du gesagt hast, mitgeben kann, dann betrifft es und trifft es tatsächlich am Ende auch alle. Und das finde ich ziemlich cool und bin jetzt auch gleich gespannt auf die vielen Themen, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen. Doch bevor wir da tiefer einsteigen, hätte ich noch eine Idee, das haben wir schon öfter gemacht mit anderen Gästen und es war immer ziemlich cool, so ein kleines Assoziationsspiel zum Aufwärmen zu spielen. Keine Angst, es ist nicht kompliziert. Ich würde dir einfach ein paar verschiedene Wörter nennen und deine Aufgabe wäre tatsächlich nur, ohne groß drüber nachzudenken, ein Wort zu sagen, das dir dazu einfällt. Also ob es jetzt ein Verb, ein Nomen, Adjektiv, ganz egal. Hast du da Lust drauf?
Habe ich eine Wahl?
Nee, ja, klar, wir können auch direkt einsteigen.
Nein, wir machen das. Habe ich Lust drauf.
Also ist auch nicht schwer. Wir haben dir tolle Wörter ausgesucht.
Also ihr sorgt dafür, dass ich Erfolgserlebnis habe.
Perfekt. Auf jeden Fall. Das erste Wort, das wir dir ausgesucht haben, passend zur Mathematik, wäre Unendlichkeit.
Wunderschön. Vielleicht müsstest du erzählen noch, oder?
Wenn du magst.
Also wunderschön und faszinierend, weil Unendlichkeit kann man sich so schwer vorstellen. Man kann sie aber tatsächlich mathematisch untersuchen und kommt dann auf so irre Dinge wie, dass es unterschiedlich große Unendlichkeiten gibt. Und da stößt man immer wieder an seine eigenen Grenzen und kann einfach nur staunen.
Faszinierend.
Der zweite Begriff, sehr aktuell. Künstliche Intelligenz.
Wird in Zukunft unser Leben immer mehr durchziehen. Also KI, ich bin wirklich gespannt, wie sich in Zukunft weiterentwickeln wird, aber ich glaube, wir werden einiges an Umwälzungen erleben durch die Tatsache, dass KI in die unterschiedlichsten Lebensbereiche Einzug halten wird, also in den Bildungsbereich natürlich. Das wird unglaubliche neue Chancen bieten im Bildungsbereich, aber auch natürlich die anderen Bereiche, Berufe, Alltag, Kultur, Politik und so weiter. Überall wird KI die Finger mit im Spiel haben.
Das stimmt. Ich meine, was man sieht in den letzten 2 Jahren, ist ja auch schon eine riesige Revolution an Veränderungen zutage getreten. Und wenn man sieht, was in 2 Jahren passiert, dann fragt man sich so, was passiert in den nächsten 10? Hm?
Genau.
Ich spring mal zum nächsten Begriff. Das wäre Bildungssystem.
Mehr Geld.
Gefällt mir.
Ja, also das ist ein bisschen zu einfach natürlich. Ich habe immer so ein Unwohlsein, wenn ich über das deutsche über Situationen an deutschen Schulen nachdenke beispielsweise, ne? Wie stark belastet LehrerInnen sind, wie viel die um die Ohren haben, wie viel von ihnen abverlangt wird und die Ideen, die man haben könnte, um da sozusagen die Situation zu verbessern. Mehr Geld wäre eine Lösung, also mehr Geld ins Bildungssystem hineinbringen, um ja, natürlich auch verbunden mit entsprechenden Konzepten, die Bildungsqualität zu erhöhen. Also beispielsweise bräuchten wir mehr Lehrer, ne? So, und deswegen habe ich gemeint, es ist zu einfach gesagt, mehr Geld ins System pumpen, weil natürlich auch entsprechend die Personen da sein müssten, die sich für den Lehrberuf interessieren und so weiter. Was passieren müsste, ist, dass der Bildungsberuf an sich attraktiver gemacht wird. Also der Lehrberuf muss attraktiver sein für potenzielle Studieninteressierten. Das liegt nicht nur am Geld, sondern aber eben auch, ne? Also wenn man gut die digitale Ausstattung an den Schulen anschaut, die Schulgebäude anschaut, die Arbeitsplätze von LehrerInnen, die Stundenbelastung, den Zeitraum, den LehrerInnen haben für die eigene Fort- und Weiterbildung, der praktisch kaum existent ist und so weiter, da gehört einiges verbessert.
Das in jedem Fall, das stimmt. Ich schmeiß jetzt, auch wenn es vom Thema her überhaupt nicht mehr passt, einen anderen Begriff noch in den Raum. Das wäre TikTok.
Spannende Plattform.
Da kannst du uns ja dann gleich noch mehr dazu erzählen.
Ja, also ich finde spannend, TikTok ist ja sozusagen die Hauptvideoplattform neben YouTube natürlich, aber die Haupt Social Media videobasierte Plattform, die Kinder und Jugendliche nutzen. Und ich finde es spannend, sich zu überlegen, wie man dort Wissenschaftskommunikation machen kann. Mhm.
Der nächste Begriff. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch was dazu sagen möchte, aber ich glaube, ich heb's für später auf. Der nächste Begriff, Mathematik. Dein Thema.
Spaß. Also Mathematik finde ich mal wirklich, also mir macht es großen Spaß und mir macht es großen Spaß, mit anderen Mathematik zu machen. Und ja, ich lasse mal so stehen.
Noch einen letzten Begriff, den ich in der Hinsicht besonders spannend finde, den hat unser Kollege Raphael eingebracht, der heute nicht da ist, aber es würde uns alle interessieren, was du mit dem Begriff Büro verbindest. Eben weil wir wissen, dass es bei dir nicht immer nur das Büro ist.
Brauche ich nicht. ich habe vor einiger Zeit mal mein Büro einer Kollegin gegeben, die dringend eins gebraucht hat. Und wir hatten Raumnot. Und damals hatte ich zwei Büros, weil ich noch im Prorektorat bei uns war. Da habe ich mein Institutsbüro verschenkt und mein Prorektoratsbüro bin ich losgeworden, nachdem ich aus dem Amt geschieden bin. Und danach hatte ich kein Büro mehr. Und dann habe ich überlegt, dass ich eigentlich gar keins brauche. Also ich habe alles digitalisiert, ich habe alles in meinem Laptop drin. Sämtliche Bücher, die ich hatte, habe ich bei uns in die didaktische Werkstatt gestellt, sodass die Studierenden auch darauf zugreifen können. Und da habe ich realisiert, dass ich durch die Bürolosigkeit eine neue Freiheit gewonnen habe, nämlich die, mich überall hinsetzen zu können, wenn ich irgendwo arbeiten will. Also an der Hochschule in den freien Raum, im Besprechungsraum, in die Mensa, draußen hin an unsere Außenstehbereich und so. Und da bin ich einfach irgendwo und arbeite oder ins Café oder zu Hause oder wo auch immer und fühle mich sozusagen frei arbeiten zu können, wo ich will.
Das klingt super schön. Angenehm. Spitze. Ich hoffe auch, dass da die Arbeitskultur sich so ein bisschen weiter dahin entwickelt. Das ist, wie sind da deine Erfahrungen? Also klappt das so ganz gut oder?
Genau, also damals, als ich im Prorektorat war, hatten wir uns überlegt, ob wir nicht sowas wie Coworking Spaces und so einführen. Und das hat sich immer als relativ schwierig herausgestellt. Also andere davon zu überzeugen, dass es gut ist, kein eigenes Büro zu haben, sondern mobile Arbeitsplätze oder ähnliches in Coworking-Konzepten. Das ist unglaublich schwer, Menschen davon zu überzeugen von außen. Ich glaube, das muss von innen kommen. Deswegen hatte ich mir gedacht, ich verzichte einfach selbst auf mein Büro und poste so ein bisschen darüber und vielleicht gibt's ja andere, die auch auf ihr Büro verzichten. Da könnte man so eine Grassroot-Bewegung irgendwie draus machen von Menschen, die auf ihr Büro verzichten, genau. Und letzten Endes geht's um Nachhaltigkeit, ne? Also was an Gebäuden gebaut wird und dann ist da wieder Raumnot und hier wieder Raumnot und so weiter. Und wenn man mal schaut, wie intensiv die Büros an Hochschulen die Woche hindurch tatsächlich besetzt sind. Da sind so viele Räume frei, weil die Personen in ihren Einzelbüros einfach nicht da sind. Ne? Also weil sie im Hörsaal sind, im Seminarraum, in Besprechungen irgendwo, zu Hause, im Homeoffice, auf Konferenzen und so weiter. Man müsste wirklich mal erheben, wie viel Prozent sozusagen die Büros tatsächlich genutzt werden, um deutlich zu machen, dass wir eine riesige Platzverschwendung haben an den Hochschulen. Ja.
Das ist echt der Fall, ja. Das geht uns auch so. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, so den eigenen Platz praktisch, wo man gut arbeitet und gut lernt. Und das muss nicht unbedingt der sein, der einem zugewiesen wird. Jeder Handwerker stellt sich seinen eigenen Werkzeuggürtel und seine eigene Werkzeugtasche zusammen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn das Werkzeug genau da ist, wo man es haben möchte und wo man es braucht, dann kann man gut arbeiten, ne? Und das muss nicht unbedingt im Büro sein.
Das einzige Problem ist, dass man halt irgendwie deutlich machen muss, wo man zu finden ist, wenn man gesucht wird. Also man kann jetzt niemand einfach bei mir im Büro vorbeikommen und mit mir quatschen oder so. Das heißt, ich versuche dann schon in den Zeiten, in denen ich an der Hochschule bin, auch irgendwo prominent zu sitzen oder so, damit man, also ich verstecke mich nicht irgendwo, sondern dass man auch mit mir quatschen kann, wenn man irgendwie was von mir will oder so.
Super, ja.
Ich wette, die ganzen kreativen Ideen, die du mitbringst, führen ja auch dazu, dass wahrscheinlich du auch dafür eine gute Lösung finden kannst, wie man dich direkt findet oder lokalisieren kann auf dem Campus.
Ganz sicher. Aber darüber wollten wir ja heute eigentlich gar nicht sprechen. Es sollte ja heute eigentlich gehen um etwas, was wo du auch sehr gut drin bist, so wie wir das finden, und etwas, was dich auch sehr beschäftigt, nämlich das Thema Social Media, YouTube, Livestreaming von Lehrveranstaltungen. Und da habe ich mal die Liste an Social Media Kanälen angeschaut, auf denen du vertreten bist. Und die ist ja wirklich so lang wie mein Arm. Also ist Social Media etwas, was du auch privat irgendwo sehr gerne nutzt und für dich praktisch dadurch auch gefunden hast? Oder ist das etwas, wo du sagst, hey, das ist für mich hauptsächlich für die Lehre, das ist für mich ein Arbeitstool?
Benutze ich natürlich auch privat. Also Social Media benutze ich schon sehr, sehr lange. Also damals, als Twitter erfunden wurde und so, war ich schon mit dabei und habe seitdem irgendwie, also damals hieß das Ganze noch Web 2.0. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. damals, als die ganzen Web 2.0 Plattformen aufkamen, habe ich Feuer und Flamme gefangen und nutze seitdem natürlich sowohl privat als auch in der Arbeit, im Job. Ich benutze es aber, glaube ich, mehr im Job. Also ich versuche schon auf der einen Seite Social Media zur Vernetzung zu nutzen, um mich zu informieren in meiner Bubble, ja, was über Themen der Didaktik beispielsweise. Und ich versuche auch meinen eigenen Content auf den Plattformen zu platzieren, um da auch wieder ins Gespräch zu kommen und mit unterschiedlichen Intentionen, um ins Gespräch zu kommen, um Wissenschaftskommunikation zu machen, um meinen Studis auch Dinge zu bieten, also mit unterschiedlichen Zielrichtungen.
Das ist spannend. Aber welche Chance siehst du denn letztendlich vor allem darin, du hast ja gesagt, dass eher jetzt auf der beruflichen Seite gesehen, Studierende auf Social Media anzusprechen? Also du hast ja vorhin schon angeschnitten, von wegen, du versuchst, die Begeisterung zu übertragen, dass du versuchst, auch Menschen, die vielleicht weniger gute Erfahrungen mit Mathematik gemacht haben, da einen Zugang finden oder einen anderen Zugang finden, als sie bisher gefunden hatten. Gibt es da noch andere Punkte, wo du sagst, so, das ist vielleicht so der Punkt, der mich dazu bewegt, da auch die Zeit rein zu investieren?
Ja, also gibt noch viele andere. Also Wissenschaftskommunikation zum Beispiel finde ich auch deswegen wichtig, jetzt nicht nur um Menschen, also jetzt im Bereich Mathematik, nicht nur Menschen für Mathe zu begeistern, die vielleicht, wie gesagt, wie vorhin schon erläutert, schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern insbesondere auch, um auf Social Media mehr Wissenschaft zu platzieren. Also in der letzten Zeit bekommt man ja mit, dass immer mehr wissenschaftsfeindliche oder wissenschaftsfremde vielleicht Inhalte auf Social Media gepostet werden mit unterschiedlichen Zielrichtungen, Schwurbeleien und so weiter. Und ich finde es wichtig, dass wir WissenschaftlerInnen die Wissenschaftsflagge zeigen auf Social Media. Also es muss mehr Mathematik in den For You-Pages auftauchen und nicht nur Mathematik, sondern auch andere wissenschaftliche Inhalte. Und deswegen mache ich das und hoffe, andere machen das auch, machen ja auch viele andere aus anderen Disziplinen. Also wir müssen sozusagen versuchen, wissenschaftliches Wissen allgemeinverständlich auf Social Media in die Gesellschaft zu bringen. So, das war wieder die Zielrichtung Personen da draußen. Natürlich aber auch für meine Studis mache ich das alles. Also ich biete beispielsweise meine Vorlesungsvideos auf YouTube an, damit Studis, die jetzt nicht in die Präsenz kommen konnten, halt zu einem anderen Zeitpunkt die Sachen anschauen können. Also asynchron teilnehmen können an der Lehrveranstaltung. Und auch synchron, also ich streame auch auf Twitch seit circa einem halben Jahr live aus dem Hörsaal und auch darüber hinaus, um die Teilnahmemöglichkeiten für Studis zu flexibilisieren. Also im Sinne von, man sagt dazu High-Flex-Model ist, bedeutet, dass die Studis nicht nur synchron in Präsenz vor Ort sein müssen, sondern auch synchron online oder asynchron online teilnehmen können. Mhm. Was natürlich eine gewisse Herausforderung ist, wenn man Inverted Classroom macht, weil da die Präsenz ja eigentlich so gestaltet ist, dass die Studis aktiv und kollaborativ miteinander arbeiten. Ja. Das heißt, ich kann einen Teil meiner Präsenzveranstaltung nicht wirklich streamen und aufzeichnen. Das heißt, naja gut, diesen Teil, den können die Studis, die jetzt online teilnehmen, nicht unbedingt nachholen oder von außen wahrnehmen. Aber die Frontalphasen, in denen ich gemeinsam mit den Studierenden an der Tafel etwas bespreche, wo wir gemeinsam Aufgaben rechnen, im Klassendialog sozusagen, das streame ich und zeichne ich auf. Und das hilft natürlich denjenigen, die dann vor Ort nicht da waren, auf jeden Fall auch ein Stück weiter. Und zukünftig versuche ich auch noch stärker die Online-Kollaboration in dem High-Flex-Format umzusetzen. Da bin ich mir aber noch nicht so genau sicher, wie ich das machen will. Also ich bin auch erst auf dem Weg dahin, da unterschiedliche Teilnahmemodi wirklich so anzubieten, dass sie auch äquivalent sind. Ne? Also momentan ist es so, besser die Aufzeichnungen von einigen Phasen der Präsenzveranstaltung haben, als gar nichts haben. Und zukünftig möchte ich eher noch dahin kommen, es ist egal, wie man teilnimmt. Es ist alles in führt alles in irgendeiner Weise zum gleichen Lernerfolg.
Mal ganz provokativ gefragt, hast du keine Angst, dass am Ende, wenn es so flexibel ist, dann irgendwann, ich sag mal, alle sagen, gut, es gibt's ja online, dann brauche ich gar nicht mehr zur Vorlesung zu gehen?
Glaube ich nicht. Also Angst habe ich keine. Nee, Angst habe ich keine. Meine Erfahrung zeigt, ich mache ja schon seit über 10 Jahren YouTube und stelle Videos online, am Anfang auch nicht im Inverted Classroom, später im Inverted Classroom. Und egal, wie ich es gemacht habe, ich habe immer 80-90% der Studierenden da, die auch eingeschrieben sind in die Veranstaltung, egal zu welchen Uhrzeiten und so weiter. Es hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie man die Präsenzveranstaltung gestaltet. Also es muss Spaß machen, in Präsenz zu kommen. Hm. Ja. Und ja, online wird es wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen doofer sein, weil man natürlich sich nicht so sozial eingebunden fühlt, wie wenn man live in Präsenz und in Farbe teilnimmt, weil man zu Hause natürlich trotzdem irgendwo alleine sitzt, selbst wenn man in kollaborative Settings online eingebunden ist. So, und das ist der Mehrwert, den die physische Präsenz bietet. Und ich glaube, das werden die Studierenden zukünftig auch weiterhin schätzen, selbst wenn es Online-Kollaborationsmöglichkeiten und Online-Teilnahmemöglichkeiten gibt. Und wenn es aber für Studis zu umständlich oder zu aufwendig ist, zu kommen, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn sie von sich aus wählen, den Online-Teilnahmemodus durchzuführen, weil sie dadurch eben andere Vorteile haben. Also manche haben ja Care-Aufgaben beispielsweise oder klar, dann gibt es hier und da mal wieder irgendwelche Probleme in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man nicht so einfach kommen kann und so. Und naja, warum dann nicht die weniger aufwendige Variante wählen, von zu Hause aus teilzunehmen?
Das stimmt. Aber ich hoffe und wünsche mir für dich, dass es für alle dann den besten Weg gibt. Und wie du gesagt hast, also so ist jetzt meine bisherige Erfahrung auch immer gewesen, dass als ich noch auch vor Ort Präsenz immer mal wieder hatte, dass es auch da immer einen schönen Ausgleich gab. Natürlich gibt es welche, wie du gesagt hast, die dann auch teilweise durch Transportmittel, teilweise durch Care-Arbeit und andere Dinge verhindert waren, in die Präsenz zu kommen. Aber es hat natürlich einen ganz anderen Mehrwert, auch dieses vor Ort mit anderen, auch außerhalb dann von der Veranstaltung. So dieses Vor- und Nach der Veranstaltung ist ja auch was, was oft gar nicht so besprochen wird, aber was ja oft auch ausschlaggebend ist. Nochmal so dieses, komm, wir reflektieren irgendwie unbewusst nochmal ein bisschen zusammen und tauschen uns nochmal miteinander aus, was mir auch persönlich so in der Online-Tätigkeit fehlt.
Na klar, also das war ja das, was während Corona die Studis auch wirklich genervt hat. Ne? Also nicht so sehr, dass sie nicht in Präsenz an Lehrveranstaltungen teilnehmen konnten, sondern dass sie sich nicht als Studierende gefühlt haben, so richtig, weil sie kein Campus-Life hatten. Ne? Und das ist ja das, was eigentlich so das Studentenleben auch ausmacht. Ja, also auf dem Campus zu sitzen mit anderen, zu quatschen und so weiter. Und zwischendrin mal in Lehrveranstaltung zu gehen. Also dieses Gesamtsetting, ne, das ist ja eigentlich das, was wirklich auch Spaß macht und weswegen man gerne studiert und so weiter. Und jetzt nur zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen und an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, ist natürlich im Vergleich dazu schon relativ dröge. Also ja, insofern glaube ich, wird es auch in Zukunft so sein, dass die Studis gerne in Präsenz kommen, selbst wenn es Online-Teilnahmemöglichkeiten gibt. Und sie werden Online-Teilnahmemöglichkeiten gerne nutzen, wenn es ihrer aktuellen Situation, wenn es in ihre aktuelle Situation besser reinpasst.
Hm. Welche Plattform nutzt du denn da insgesamt am meisten, beziehungsweise wo siehst du denn das größte Potenzial, um deine Einheiten zu veröffentlichen?
Ach ja, da habe ich mich noch nicht geeinigt. Ich benutze gerade ziemlich viel parallel. Also zum Streamen aus dem Hörsaal live synchron verwende ich Twitch, weil das ist die Streaming-Plattform. Also ich versuche immer auf die Plattformen zu gehen, die für etwas stehen. Weil dort die meisten Menschen sind, ne? Also ich benutze YouTube für asynchrone Videos und Twitch für Streaming, weil YouTube und Twitch eben die Plattformen sind, die man dafür nutzt. So. Also wenn ich auch Menschen außerhalb erreichen will, dann kann ich nicht auf irgendwelche exotischen Plattformen gehen, wo keiner ist, ne? Sondern ich muss dorthin gehen, wo die ganzen Menschen sind. So. Und das ist ja auch für die Studis okay, dann wenn sie auf, keine Ahnung, auf YouTube die Sachen runterladen können und so. Also nicht runterladen können, sondern auch sich anschauen können. Genau, also YouTube, Twitch für asynchrone, synchrone Video-Streaming-Möglichkeiten. Und dann jetzt habe ich neuerdings einen Discord-Server eingerichtet, weil als ich jetzt mit Twitch experimentiert habe und mir andere Twitch-Kanäle angeschaut habe, das sind ja überwiegend Gamer, die da unterwegs sind, habe ich festgestellt, die haben alle parallel noch einen Discord-Server. Da dachte ich, warum das? Aber die Idee ist eigentlich ziemlich logisch. Wenn man zwischen den Streams muss man der Community, die bei den Screams anwesend ist, auch eine Möglichkeit geben, sich asynchron auszutauschen. Deswegen gibt es sozusagen einen Discord-Server, wo man eine Community, wo ich eine Community gebildet habe, in denen Menschen zwischen meinen Mathe-Streams sich über Mathematik austauschen. Und das hat mich verblüfft, dass das so gut funktioniert. Also ich habe da eine sehr lebhafte Community, wo wirklich täglich Posts eingehen über Mathe und darüber hinaus. Sehr nette Leute. Und ja, ansonsten nutze ich natürlich im Hochschulkontext eine Lernplattform, um den ganzen Content bereitzustellen. Dann nutze ich Moodle. Das Problem hier ist allerdings, dass da nur Studierende drauf zugreifen können, auf die von der Hochschule zur Verfügung gestellten Lernplattformen. Dass ich zukünftig mir überlege, ob ich nicht selbst eine Lernplattform hoste, auf der dann auch die Menschen von außen teilnehmen können, sodass ich letzten Endes einen Massive Open Online Course wieder durchführen kann, so wie ich es schon mal gemacht hatte. Massive Open Online Course, sodass die Menschen von draußen an der Lehrveranstaltung teilnehmen können und gleichzeitig meine Studis auch. Und so beide zusammenführen kann in dem Gesamtsetting aus Plattformen und Diensten und so. Ja, genau. Ja, und dann verwende ich noch Social Media, so am Rande eigentlich Instagram und TikTok, um Clips aus Videos dort zu platzieren, um, wie ich vorhin gesagt habe, also wissenschaftliches Wissen auch in die Plattformen zu bringen. Und auf der anderen Seite natürlich, um auch Marketing zu machen für die anderen Plattformen, also Menschen zu ziehen auf YouTube, auf Twitch und in den Discord-Server.
Also Shortform praktisch dann als Medium, um Werbung zu machen tatsächlich für das Langformat dann in dem Fall, oder?
Genau, fürs Langformat, genau. Und natürlich, es gibt aber auch Content, der natürlich auch in 60 Sekunden funktioniert und so. Das heißt so Micro-Learning-Einheiten, Learning-Nuggets oder wie auch immer sie heißen, die man da platziert, um, ja, genau, auch Mini-Content zu haben, von dem man lernen kann. Ja. Aber letzten Endes zeigt natürlich, weist natürlich alles dann noch auf die größeren Plattformen, bei denen dann auch der Content länger ist. Weil vieles kann man auch nicht in 60 Sekunden unterbringen.
Na klar. Und tatsächlich, also ich finde das immer beeindruckend, wenn ich gesehen habe, wie früh du tatsächlich diese Plattform dann für dich gefunden hast. Ne? Also vor 13 Jahren bist du auf YouTube gestartet. Oder da ist so die Frage von mir, was hat dich damals dazu gebracht, diese Plattform zu nutzen? Weil das war ja was noch nicht wirklich viele gemacht haben zu dem Zeitpunkt, ne? Um irgendwo Mitschnitte von Vorlesungen hochzuladen.
Ja, also damals wurde jetzt in meiner wissenschaftlichen Community schon das Thema Vorlesungsvideos sehr intensiv diskutiert. Viele haben das auch gemacht, haben dann Videos aber bei ihren Hochschulplattformen oftmals hochgeladen, die damals auch immer mehr eingerichtet wurden an den einzelnen Hochschulen. Ich habe mich damals für YouTube entschieden, weil ich dachte, dort erreiche ich auch andere Menschen. Ne? Also da erreiche ich auch Menschen, die jetzt nicht bei mir studieren. Weil wenn ich mir schon den Aufwand mache, das Ganze zu schneiden, hochzuladen und so weiter, dann können ja vielleicht andere, die auch an den Themen interessiert sind, davon profitieren. So. Deswegen habe ich mich damals für YouTube entschieden. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil dadurch natürlich ein größeres Zielpublikum erreicht werden kann.
Absolut, ja. Also du hast ja wirklich eine riesige Reichweite. Ja.
Und ein weiteres Argument war noch, dass man, das war zumindest damals das Argument, heute wahrscheinlich auch noch, YouTube-Videos auf sämtlichen Endgeräten problemlos anschauen konnte. Also es gab keinerlei, keine Ahnung, Codec-Probleme oder sonst irgendwas, sondern ja, das war einfach sofort instant auf jedem Gerät anschaubar und ja, diese Einfachheit der Nutzung für die AbnehmerInnen, das hat mich damals dazu bewogen, YouTube zu nehmen.
Möglichst viele Hürden abbauen, ja. Offenheit als Ziel, finde ich gut.
Genau, ja, es sind offene Bildungsmedien sozusagen, die ich produziere und ich hab das auch nirgendwo monetarisiert, also ich könnte das natürlich auf YouTube und auf Twitch irgendwo monetarisieren, mache ich nicht, weil ich bin ja Beamter des Landes Baden-Württemberg, ich verdiene genug, ich werde vom Steuerzahler bezahlt und insofern glaube ich, darf ich meinen Content auch den SteuerzahlerInnen zurückgeben. Also es ist sozusagen, die Gesellschaft finanziert mich als Hochschullehrer und ich gebe der Gesellschaft dann meinen Content wieder zurück und ich glaube, das ist so ein nettes Geben und Nehmen in beide Richtungen.
Wir können dann unsere Steuern besser berechnen, dank deiner.
Das können die auch, genau. Ja, genau. Genau. Bei Wirtschaftsmathematik habe ich eigentlich noch nicht auf dem Channel.
Vielleicht später noch. Ne? Aber für uns ist dann schön, ne? Wir können dann auf dem Steuerbescheid hinterher dann überlegen, okay, der Euro geht an Christian. Das finde ich gut.
Nein, ja, wahrscheinlich sind es wenige Bruchteile von Cents, aber.
Ich finde tatsächlich, dass dein YouTube-Kanal wirklich so ein Phänomen ist, weil ich habe davon von dir schon ein Video geschaut, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit der Lehre zu beschäftigen. Also ich war zu dem Zeitpunkt in einem ganz anderen Bereich unterwegs, habe ein anderes Studium gemacht vorher, das nicht im Bildungsbereich gewesen ist und da wurde mir dein Video schon auf YouTube angezeigt. Aus welchem Grund auch immer der Algorithmus das getan hat, aber ich kenne dich tatsächlich von da aus schon.
Halt guter Content, ja.
So sieht's aus, ganz genau.
Aber damals gab es noch Hoffnung für dich, Tim. Ja.
Oder der Algorithmus dachte, du solltest mal mehr Mathe machen.
Du, das kann tatsächlich der Fall sein. Du hast inzwischen, und das finde ich auch beachtlich, 393 Videos hochgeladen zu dem heutigen Zeitpunkt. Du hast 117.000 Abonnenten auf deinem Kanal auf YouTube und deine Videos wurden insgesamt 24 Millionen Mal geschaut, also ungefähr. Wie war es damals für dich, das erste Mal auf Veröffentlichen zu klicken? Ging das so einfach oder war das eine Überwindung?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ganz am Anfang habe ich keine Mathe-Videos hochgeladen, sondern ganz am Anfang hatte ich mal so ein Web 2.0-Seminar damals an der PH Ludwigsburg und habe den Studis damals kleine Aufgabenstellungen hochgeladen auf YouTube. Also ich habe mich sozusagen einfach an einen Rechner gesetzt und habe in die Kamera gequatscht. Und das hat mich schon, ich glaube, das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Also ne, man hat halt 10 oder 20 Mal ein Video aufgenommen, bis man dachte, so, das lade ich jetzt hoch. Und als ich mir das vor 10 Jahren mal wieder angeschaut habe, habe ich es gelöscht, weil ich mir dachte, ey, das ist so peinlich, das kann man wirklich nicht, kann man nicht online lassen. Ne? Aber genau, also das damals hat man natürlich, also am Anfang, wenn man mit Videoproduktion anfängt, dann ist man sehr auf Perfektionismus aus und macht es 10, 20, 30 Mal, nimmt man es auf und ist immer noch nicht zufrieden und so. Und mittlerweile ist es so, das funktioniert eigentlich relativ beiläufig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Hörsaal bin und 1,5 Stunden aufnehme, das gibt dann meistens 2 oder 3 Videos, 20 Minuten oder so und dann setze ich mich zwischendurch mal irgendwann irgendwo hin und ziehe das in mein Videoschnittprogramm rein und schneide am Anfang und Ende ein bisschen was raus und dann wird es hochgeladen und dann mache ich ein Thumbnail, die auch schon alle praktisch vorbereitet sind und so und das ist eigentlich kein Aufwand mehr. Also jetzt ist es mittlerweile so, dass es fast beiläufig neuer Videocontent entsteht.
Ach, schön, ja. Weil das ist tatsächlich was, was wir relativ häufig hören im videobasierten oder im Bereich der videobasierten Lehre. Wir haben ja einmal im Jahr die VTeach-Konferenz für videobasierte Lehre und das ist so, dass man immer wieder hört von Lehrenden, die sagen, ja, ich würde total gerne, aber die Überwindung ist halt einfach so groß. Ne? Einmal die Überwindung, das Video zu machen und dann hinterher dann auch zu sagen, also das ist erst mit Arbeit verbunden, man braucht dann eine Lernkurve, bis man alles so drauf hat. Auch wenn du jetzt schon gesagt hast, klar, es muss nicht immer ganz kompliziert sein, ne? Man kann hinten und vorne was abschneiden und das den Rest hochladen. Aber häufig ist es halt so, dass das schon so ein bisschen abschreckend ist zu beginnen. Und dann auch, man öffnet sich halt auch sehr für Kritik. Und also es gibt wirklich viele Gründe, die einen abhalten könnten, was hochzuladen.
Da möchte ich einfach sagen, keine Hemmung haben. Ja? Ich in fast jedem meiner Videos sind Fehler drin oder Dinge, die ich vergessen habe zu sagen oder Dinge, die ich übersehen habe und so weiter. Und man könnte jetzt sagen, oh Mann, jetzt sollte ich das besser wieder löschen, weil das ist doof. Auf der anderen Seite, es merken Leute auf YouTube, die kommentieren das. Das heißt, unter jedem meiner Videos sind halt 2, 3, 4 Kommentare, die bestimmte Aspekte nochmal hervorheben, die ich vielleicht vergessen habe zu sagen oder nochmal was konkretisieren oder genauer machen und so. Und ich finde, das ist doch ein schönes Beispiel dafür, wie wir als Gemeinschaft zusammenlernen. Also ne, dann werden halt bestimmte Dinge kommentiert und am Ende ist eben das Video plus die Kommentare als Gesamtsetting korrekter, wenn man so will, oder vollständiger oder so. Und ich lerne auch unglaublich viel dabei. Also bei jedem Video, das ich hochlade, bei fast jedem, sind dann Kommentare, wo ich anschließend denke, ah, okay, das wusste ich gar nicht, ah, interessant, oh ja, stimmt, das habe ich vergessen, stimmt, das sollte ich beim nächsten Mal auch in der Hochschullehre, in meiner Vorlesung nochmal betonen, weil das habe ich bislang immer vergessen zu sagen oder so, ne? Also man merkt dann auch selbst, wie unperfekt man selbst ist bei solchen Dingen, was aber nicht schlimm ist, ne? Sondern das ist einfach normal. Das ist normal, ja. Und dann werden halt Dinge kommentiert und dann lernt man und dann wird es beim nächsten Mal besser und ja, so geht's weiter. Hm.
Hattest du denn dann im Zusammenhang, du hattest jetzt angesprochen, den Begriff Kommentare, auch dann schon mal Erlebnisse wirklich mit Kommentaren, die sehr, sehr negativ formuliert waren oder wo du sagst, na gut, das war vielleicht auch sogar Kommentare, wo du dir die Frage gestellt hast, ob du weiterhin Videos veröffentlichen willst. Also ich stelle die Frage, weil ja, wenn man so mit sozialen Netzwerken in Verbindung kommt, ist es irgendwie ja mittlerweile fast automatisch. Viele Menschen freuen sich darüber, schlechte Nachrichten und Kommentare zu hinterlassen. Wie war das bei dir? So hast du da Erfahrungen gemacht, wo du sagst, das hat dich so ein bisschen auch mal in Frage gestellt?
Also ich hatte eine relativ lange Social Media YouTube Pause, kann man sagen, weil ich bei uns andere Aufgaben an der Hochschule hatte, im Prorektorat, habe ich nicht viele neue Videos produziert. Und vorher war es so, vor diesen 7 Jahren, dass ich tatsächlich zahlreiche Troll-Kommentare hatte auf YouTube und mich damals entschlossen habe, die Kommentare zu schließen. Also bei all meinen alten YouTube-Videos sind die Kommentare deaktiviert, weil ich weiß nicht genau, ob YouTube damals noch keinen gescheiten Filtermechanismus hatte oder so, aber auf jeden Fall hatte ich damals echte Probleme. So, dann das war einfach zu aufwendig, habe überall die Kommentare geschlossen. Und jetzt, nachdem ich wieder angefangen habe, Videos zu produzieren, habe ich die Kommentare wieder offen gelassen und seitdem habe ich keine Probleme. Also bis auf ein Video, wo ich mal übers Gendern mich ausgelassen habe, habe ich echt unendlich viele oder annähernd unendlich viele schlechte Kommentare bekommen und so. Aber okay, es war klar bei dem Thema. Aber ansonsten eigentlich nicht mehr. Ne? Und ich habe auch mal versucht, wieder bei den alten Videos die Kommentare zu öffnen. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ich das mache, dann sind alle alten Kommentare immer noch drin und ich müsste die alle wieder raussuchen und nochmal drüber gehen und bestimmte rauslöschen, sondern jetzt lasse ich es einfach. Also bei den alten sind die Kommentare geschlossen, bei allen neuen sind die Kommentare wieder geöffnet.
Aber es ist ja schön, wenn dann, ich sag mal, in der Mehrheit bis auf, ich sag mal, komplexe Themen, die generell zur Diskussion einladen, alles gut funktioniert für dich. Das ist ja das Schöne. Also, und wie du gesagt hast, ich halte Kommentare ja im Allgemeinen auch für sehr wertvoll, weil du gesagt hast, du kannst selbst daraus lernen, du kannst neue Punkte für dich aufnehmen und so diese Diskussion, die da entsteht, das war auch, ich hatte vor längerer Zeit auch noch einen Blog und da war es auch immer mit Kommentaren und ich finde Kommentare, die bereichern das Ganze ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene und bieten eben auch wieder diesen Vernetzungsgedanken, also dass man sieht, man ist nicht nur Konsument, sondern kann tatsächlich auch so seine Ideen, seine Impulse noch mitgeben und dann finde ich es schön, dass es dann tatsächlich auch bei dir so funktioniert, was der Gedanke von Kommentaren tatsächlich ja auch ist, ne?
Das ist überhaupt der Grundgedanke von all dem, was ich mache, ist Partizipation. Also zu erreichen, dass man gemeinsam Aufgaben löst. Also auch auf Twitch ist es so, im Stream, wenn ich mich abends hinsetze und so einen Stream mache, Mathe-Stream, dann rechne ich nicht vor. Also ich setze mich nicht hin und rechne was vor, sondern ich sage, hey, guck mal, hier haben wir eine Aufgabe, schreib die auf und dann, so, wer hat eine Idee? So, und dann kommen die ersten Ideen von Leuten über den Chat rein und die greife ich auf und dann wird so ein bisschen... versuchen mal halt die Aufgabe gemeinsam zu lösen. Ich weiß natürlich nie so genau, was kommt, aber das ist das Spannende daran. Das heißt, wir versuchen eben die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass dann von den Teilnehmern im Chat Lösungen oder Lösungsansätze genannt wurden, auf die ich selbst niemals gekommen wäre. Ach, klasse. Die haben wir dann im Chat halt gemeinsam weitergeführt und am Ende haben wir auf einmal noch einen alternativen Beweis gehabt zu dem, den ich mir überlegt hatte und dachten, hey cool, jetzt haben wir gemeinsam zwei verschiedene Beweise gefunden. Und das verschafft ja dann den Leuten, die teilnehmen am Chat, auch Erfolgserlebnisse. Mhm. Und diese Erfolgserlebnisse, darum geht's ja letzten Endes, ne? Also ich will ja für Mathematik begeistern und das schafft man dadurch, wenn man am Ende denkt, ach cool, das haben wir jetzt echt hingekriegt und das ist ein schöner Beweis und dieses Gefühl, was sich dann einstellt, dass man das geschafft hat, diese Aufgabe zu lösen, wenn auch nicht ganz alleine, aber im Team aller, die daran teilnehmen. Ja, darum geht's mir eigentlich.
Toll, ja. Ich weiß nicht, ob du siehst, hinter mir steht ein Buch, das ist das Buch Show Your Work. Also im Endeffekt geht es darum, was du eben schon gesagt hast, ne? Man muss einfach das, was man macht, einfach mal rausstellen und zeigen und auch wenn es vielleicht noch nicht ganz fertig ist oder vielleicht irgendwo noch Lücken hat und in dem Moment kommen halt einfach diese Zusammenspiele, wo dann Personen kommen und sagen, hey, ich habe da noch eine Idee und das ist halt einfach ein Ping-Pong-Spiel und das ist das Schöne, das finde ich toll, dass du das machst so. Twitch hast du ja gerade schon angesprochen und das ist ja wirklich so ein tolles Tool dafür, um Rückmeldungen zu bekommen. Du nutzt Twitch jetzt recht regelmäßig, ne? Das habe ich richtig verstanden und machst dort Livestreams und das sind praktisch deine Vorlesungen, die du da in voller Länge überträgst. Wie läuft das so ab und wie oft streamst du dann live?
Also ich streame in zwei Situationen live, einmal aus der Vorlesung und einmal zu Hause. In der Vorlesung mache ich so immer dann, wenn ich denke, ja, in der Einheit oder in der Sitzung werde ich wieder einen entsprechend großen Frontalanteil haben. Na, ansonsten macht Stream ja keinen Sinn. Dann bereite ich mich auf Stream vor. Das heißt, im Hörsaal, ich muss eine halbe Stunde vorher da sein, um alles aufzubauen. Also das ist schon erheblich aufwendig. Also es ist nicht einfach, geht nicht so auf Knopfdruck. Ne? Es wäre schön, wenn das gehen würde, aber ich muss halt tatsächlich Videokamera aufbauen. Ich habe zwei Laptops dabei. Ich muss die Tafel total sauber wischen. Also richtig reinst sauber wischen, damit man das in dem Stream gut sieht, weil man Kreide verschmutzte Tafel sieht auf Video furchtbar aus und so. Also ich brauche wirklich eine halbe Stunde, um das vorzubereiten und dann streame ich eben aus dem Hörsaal, auch mit Funkmikro und allem drum und dran. Die zweite Situation, aus der ich streame, ist von zu Hause aus und da setze ich mich halt, da sage ich eben vorher, ja dann und dann findet wieder ein Stream statt, dann setze ich mich abends hin, 19 Uhr, mache Twitch an und dann sind da ein paar Leute auch anwesend und dann quatschen wir so ein bisschen, machen ein bisschen Socializing über Gott und die Welt und zwischendrin lösen wir halt gemeinsam Matheaufgaben. So, und das mache ich aus zwei Gründen, also einmal eben, um die Leute draußen zu bedienen, auf der anderen Seite aber auch, um Videos für meine Studis zu produzieren. Denn ich möchte zu Matheaufgaben manchmal Lösungsvideos produzieren und da könnte ich mich jetzt zu Hause hinsetzen und die Aufgabe einfach in den Rechner vorrechnen. Das kommt aber sehr dröge rüber, wenn man einfach so, keine Ahnung, sich vor den Rechner sitzt, weil man kein Publikum hat, weil man nicht interagiert. Ne? Und ich nutze Twitch sozusagen, um mit Menschen da draußen gemeinsam die Aufgabe zu lösen. Das ist dann sozusagen, da entsteht ein Video, was die Studis auch interessanter finden, weil man da eben Interaktion sieht. Und auf der anderen Seite zeige ich dann auch, wie man sozusagen die Aufgabe oder wie so ein Lösungsprozess von so einer Aufgabe aussieht, wenn man nicht den Lösungsweg gleich direkt kennt, ne? Sondern wenn man da mit Menschen zusammen versucht, das zu lösen und dort Ideen reinkommen, die man aufgreift, auch Ideen, die in die Irre führen, die aber auch viele Studis haben an der Stelle und sagen, die Idee hätte ich auch gehabt und die wird jetzt aber aufgegriffen, wird diskutiert und es passt nicht und warum passt das nicht und so. Also auch die ganzen Irrwege und Fehler, wenn die auch in diesen Aufgabenlösungen mit drin stecken. Und deswegen produziere ich diese Videos in Interaktion mit Menschen auf Twitch, um eben den Studis auch diesen Lösungsprozess zu veranschaulichen. Ja, und wie oft ist das so? Also während des Semesters streame ich so zweimal die Woche aus dem Hörsaal und alle zwei Wochen abends.
Mhm. Und hast du da irgendwo eine Übersicht, wo man sehen kann, wann es wieder losgeht? Oder
natürlich auf Discord. Ne? Im Discord-Server gibt es einen Channel, in dem der aktuelle Streamplan veröffentlicht wird, so wie das die richtigen Streamer machen. Ne? Und genau, da muss man einfach nur der Discord-Community beitreten und dann wird man da informiert, wenn die nächsten Streams kommen. Und natürlich auch auf Instagram, also als Instagram-Story wird es dann immer noch produziert. Da wird halt ein Bild hochgeladen, in dem steht halt Livestream morgen dann und dann. Oder jetzt Livestream, um noch so Menschen ranzuziehen, die gerade auf Instagram rumhängen und sonst nichts zu tun haben. Das wird halt auch
kommen. Klasse. Ja, also wir stellen auf jeden Fall dann auch die den Einladungslink zum Discord-Server dann bei uns in die Shownotes und so noch die ganzen anderen Social Media, die ganzen anderen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ausgewählte Social Media Links stellen wir dann noch mit in die Shownotes auf jeden Fall. Hast du da auch wiederkehrende Besucher, also wo du dann jemand sagst, hey, mit den Namen, den erkenne ich wieder, so nach dem Motto, hey, platonisches Körperchen 98 oder sowas, schön, dass du wieder da bist?
Klar. Ja, ja. Also es sind bei den Streams sind viele NutzerInnen häufig dabei. Ja, genau. Und da kenne ich jetzt mittlerweile auch, mit denen tauscht man sich dann auch auf Discord aus. Viele auch schon mehr oder weniger persönlich, kann man sagen. Also das ist ich habe Menschen in der engen Community sozusagen, die sehr intensiv und aktiv sind auf Twitch und auf Discord und manche, die manchmal kommen und auch viele, die nur einmal mit dabei sind und so. Und ja, so gibt's halt unterschiedliche Menschen, die dran teilnehmen.
Das ist klasse. Also ich wünsche mir das manchmal von meinem alten Studium irgendwo, einfach nur mal mich mal wieder reinsetzen zu können und einfach nur mal wieder zuzuhören, so bei verschiedenen Dozentinnen und Dozenten, die ich damals hatte. Und ich würde mich richtig freuen, wenn das mehrere machen würden, dass man einfach mal wieder teilhaben kann, einfach mal wieder dabei ist.
Genau, würde mich auch mal interessieren, wie viele meiner ehemaligen Studis noch in die Streams reinschauen, einfach um mal wieder eine Mathevorlesung mitzumachen. Ne? Gibt tatsächlich einige, ja, aber ich weiß natürlich nicht, wie viele. Ja.
Ich nutze mal den Begriff Studis. Ich habe gelesen, dass du seit kurzer Zeit ein neues Experiment gestartet hast, nämlich um deine Livestreams zu machen, hattest du ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Problematik, dass du deine Studierenden ja gerne mit dem Namen aufrufst, was natürlich datenschutzrechtlich oder auch für die Persönlichkeitsrechte kompliziert ist. Und du hast ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben, sich Nicknames auszudenken und versuchst es gerade, dass du dann die Studierenden mit Nicknames aufrufst. Und ich hatte gesehen, das hat ja eine riesige Diskussionswelle auch ausgelöst und unglaublich viele Likes. Und ich habe mich da gerade heute Morgen auch nochmal so durch die neuesten Kommentare gelesen. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ergeht's dir jetzt so nach so, ich glaube, es sind 2 Wochen ungefähr, dass du das gepostet hast oder 1,5 Wochen. Genau, wie ist so dein Stand, was es angeht?
Genau, es ist fast noch zu früh, um zu sagen, wie gut es funktioniert und ob es gut funktioniert. Ich habe es jetzt erst ein paar Mal ausprobiert. Die Studis schreiben tatsächlich Nicknames auf ihre Namensschilder und dann rufe ich die halt auf mit Schneewittchen, Rapunzel, Taylor Swift und so weiter. Und im Nachhinein habe ich überlegt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich datenschutztechnisch ein Problem wäre, wenn ich die mit Vornamen aufrufe, weiß ja auch keiner, wer ist der Moritz oder die Ina oder so. Aber mein Grund war eigentlich mehr derjenige, dass Moritz und Ina sich nicht trauen zu beteiligen, wenn ich sie als Moritz und Ina aufrufe, selbst wenn später vielleicht keiner weiß, welcher Moritz und welche Ina das war. Ja. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht sind die Studis eher bereit, sich unter Nicknames zu beteiligen, wenn aufgezeichnet wird. Also man sieht sie natürlich nie, sondern man sieht immer nur mich. Man hört sie nur leise aus dem Off irgendwas sagen. Und wenn ich sie dann mit einem Nickname aufgerufen habe, dann ist es mehr oder weniger anonym. Und ja, ich werde jetzt einfach die Studis demnächst mal fragen, wie sie das finden. Also bislang hat es zu einigen lustigen Situationen geführt und ich würde vermuten, dass sie das auch ganz lustig finden, aber ich bin vorsichtig bei solchen Bauchgefühlen, also einfach fragen. Also ich werde mal eine Umfrage machen oder den Studis mal gucken, wie das ankommt.
Lässt du uns dann hinterher wissen, wie es was dabei rumgekommen ist? Also das
natürlich.
Du hast ja eben schon gesagt, du musst ungefähr so eine halbe Stunde vorher da sein, um alles aufzubauen für so einen Twitch-Stream. Das heißt, es ist schon auch ein Mehraufwand. Aber ist der Mehraufwand so groß, dass er jemanden einschüchtern müsste oder sollte? Also ist es schon ein bisschen Plug-and-Play, aber es dauert halt einfach nur lange Zeit, um das zu machen? Oder ist es schon auch viel Troubleshooting? Oder also ne, wie hoch ist da die Hürde?
Ja, also um ehrlich zu sein, ist es immer noch ziemlich viel Troubleshooting. Aber es kann auch an mir liegen, keine Ahnung. Also ich empfinde es momentan noch als stressig, das alles aufzubauen vorher. Und ich würde mir wünschen, dass die Hörsäle einfach schon so bereit sind, dass man einfach nur, ich glaube, Matthias Markdowski hat mal gesagt oder geschrieben, man müsste, es müsste so sein, dass man das hybride Setting so an- und ausschalten kann, wie man das Licht an- und ausschaltet im Hörsaal. So müsste es eigentlich sein. Das ist aber in dieser Form noch nicht der Fall. Insofern glaube ich tatsächlich, dass man echt Lust drauf haben muss, sowas zu machen, um dann auch das in Kauf zu nehmen, dass man eben früher im Hörsaal sein muss, um alles aufzubauen. Weil man kann nicht pünktlich kommen, weil man dann zu viel Zeit in der eigentlichen Lehrveranstaltung verlieren würde, um die Technik da zu installieren. Ja. Aber für diejenigen, für die es Spaß macht und die Lust drauf haben, da würde ich sagen, rentiert sich das allemal. Also dann, ich investiere gerne die Zeit vorher, um dann den multiplizierten Spaß in der Lehrveranstaltung zu haben.
Und wie du sagst, man kann ja auch klein anfangen, ne? Und sich dann nach und nach hocharbeiten und schauen, wo fehlt es jetzt tatsächlich noch oder vielleicht muss es ja auch zu Beginn gar nicht so professionell sein, wenn man merkt, das hat ja trotzdem schon mal einen ersten Mehrwert und kann das dann nach und nach mit dem Spaß an der Arbeit und am Tun dann ja auch größer ziehen. Wie war es denn eigentlich bei dir? Also das Medium Film, war das schon immer was dich begeistert hat oder war das damals dann eher Mittel zum Zweck, weil das sozusagen diese Schnittstelle war, um mit der Außenwelt, um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen, zu kommunizieren?
Nee, es gibt noch ein weiteres Argument, weswegen Film so wichtig ist. Und zwar kann ich da die mathematischen Prozesse entwickeln. Viel besser als in einem Skript. Also in einem Skript steht ein Beweis abgedruckt und alle lesen den Beweis und denken so, hä, da steht das Epsilon sei gleich D halbe, wie kommt der an der Stelle da drauf und so, und das sieht man aber da gar nicht. Und das Problem ist, dass der Beweis, der im Skript abgedruckt ist, das Ergebnis eines Prozesses ist, aber das ist nicht der Beweisprozess. Die Studierenden sollen aber nicht die Beweise auswendig lernen, die sollen Beweisen lernen. Das heißt, wie geht ein Experte, eine Expertin an eine Beweisaufgabe ran? Und das sieht man oft nicht in den Skripten. Das kann ich aber sehr gut modellieren an der Tafel, indem ich als Experte an der Tafel eben so denke, wie ich denke. Und noch besser die Studis oder die Leute draußen vor dem Bildschirm mit einbeziehe und die Ideen äußern und wir das gemeinsam machen, sodass dann der Prozess der Problemlösung deutlich wird und auch das Struggeln, die Probleme, die man dabei hat, die Fehler, die man machen kann und so weiter. Und all das, dafür ist Video einfach viel besser geeignet als ein schriftlicher Text. So. Und deswegen mag ich Video in der Mathematik so gern und das hat eigentlich einfach sehr gut gepasst dazu.
Und wie gehst du dann da letztendlich vor? Also bei dir sieht man ja, das, wie du gesagt hast, ist ja auch letztendlich ein Prozess, aber dass die Produktionsqualität richtig gut ist, wenn ich es mal so sagen darf. Worauf achtest du denn besonders beim Film? Also 30, außer die saubere Tafel und die Tatsache, dass du deine Technik ordnungsgemäß aufgebaut hast, gibt es da Punkte, wo du sagst, die sind dir besonders wichtig?
Ja, also die saubere Tafel ist wichtig. Dann die Kamera. Ich habe so eine Kamera, die einen theoretisch verfolgen könnte. Da habe ich im letzten Semester mal ein bisschen mit experimentiert. Ich habe es aber wieder gelassen, weil das einfach sinnlose Kamerabewegungen waren, die jetzt für den Betrachter nicht so viel Sinn gemacht haben. Also die Kamera sollte statisch auf die Tafel zeigen, weil dort die Teillösung steht und alle, die das Video später anschauen oder den Stream anschauen, die sollten halt möglichst einen ruhigen Blick auf die Tafel haben. So, also möglichst statische Kamera, die einen guten Tafelausschnitt zeigt. Das heißt, man muss dann, wenn man an der Tafel steht, auch immer darauf achten, dass das, was man dran schreibt, auch tatsächlich zu sehen ist in der Kamera, wenn die Tafel größer ist. Weiteres Problem ist, dass ich in Twitch den Chat einblende. Das heißt, ich muss aufpassen, nicht hinter den Chat zu schreiben, weil man das dann nicht sieht, weil der Chat da drüber läuft. Also lauter so kleinen Kram, auf den man achten muss. Audio ist wichtig. Ich habe ein Funkmikro, das direkt in den Rechner gespeist wird, über den aufgezeichnet und gestreamt wird, dass eben der Ton sehr gut ist. Ja, das sind, glaube ich, so die Dinge, auf die ich achte. Licht ist wichtig, also immer darauf achten, dass das Licht auch an ist und so, damit also die Beleuchtung einigermaßen stimmt, so wie man das halt im Hörsaal machen kann. Also ich habe jetzt noch nicht angefangen, mir da Profilampen mitzuschleppen und die aufzubauen und so weiter. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Aber ja, also da sollte man natürlich auch drauf achten, keine Geräuschkulisse. Die Studis sollten auch einigermaßen ruhig sein. Also nur diejenigen, die sich beteiligen, sollten etwas sagen und so. Also ja, viele Dinge, auf die man achten muss.
Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so eine Theateraufführung, wo man ja dann auch, also ich erinnere mich da an meine früheren Tätigkeiten und man muss dann immer zum Publikum gedreht stehen und die Beleuchtung muss stimmen und Achtung, da muss man aufpassen, dass man auch gesehen wird. Und ich glaube, das ist ja am Anfang auch erstmal eine große Herausforderung dazu, sich mit der Plattform, aber auch mit den sonstigen Gegebenheiten zu synchronisieren, ne?
Ja. Genau, und dann habe ich natürlich auch den Chat im Blick. Das heißt, ich muss dann schauen, während ich mit den Studis im Hörsaal rede, kommt parallel auch irgendwas in den Chat rein. Deswegen habe ich einen zweiten Laptop noch da stehen, der nahe bei mir steht, sodass ich immer mal wieder gucken kann, kommen da neue Beiträge, sodass auch die Leute von außen sich beteiligen können. Was das Ganze auch ein bisschen aufwendig macht natürlich, ja.
Aber ich stelle es mir vor, wie so eine... Ich muss irgendwann auch mal Mäuschen spielen. So diese Koordinationsarbeit, die du da leistest, um einerseits deine Inhalte zu vermitteln, die Studis bei Laune zu halten, den Spaß zu projizieren, der Mathe macht, die Leute von außen mit einzubinden und dann auch noch im Stream zu glänzen. Das ist eine tolle Aufgabe.
Das ist geil. Genau, da stehe ich total drauf. Also diese Komplexität in der Situation, ne? Weil du musst ja auch noch parallel diese Matheaufgabe im Blick behalten, ja? Und überlegen, was wird denn jetzt gerade gesagt, stimmt es und so weiter. Das heißt, das ist die Herausforderung, die ich liebe, ne? Weil ich meine, die Lehrveranstaltung, die ich da halte, die halte ich schon seit gut 10 Jahren. Und die ist inhaltlich jetzt für mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber das Spannende ist sozusagen, was jede Gruppe daraus macht in jeder Situation und was da für neue Themen, neue Diskussionen entstehen und für Ideen und so. Ja.
Fiel dir denn das schon von Anfang an leicht, dann tatsächlich das alles unter einen Hut zu bekommen und vor der Kamera zu stehen? Oder war das auch irgendwie eine Entwicklung bei dir?
Das kann ich im Nachhinein auch schwer sagen, ehrlich gesagt. Also es war sicher eine Entwicklung. Wenn ich jetzt in die alten Videos schaue, denke ich mir auch so, oh mein Gott. Aber ja, und es ist auch weiterhin eine Entwicklung. Also ich finde immer noch, jedes Mal denke ich mir, oh, da hättest du das anders machen müssen und jenes anders machen und so. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Die Studis versteht man nur sehr schwer aus dem Off. Also die versteht man nicht wirklich. Das heißt, ich muss immer alles wiederholen, was sie sagen. Das versuche ich auch immer, vergesse es natürlich immer mal wieder, ist blöd. Nachträglich denkt man sich, aha, hättest du wiederholen müssen. Dann kommt bei den YouTube-Videos immer dann einer der ersten Kommentare ist, man versteht die Studis nicht. Dann schreibe ich immer drunter, ja, ich weiß, das ist auch so gewollt, dass man die nicht versteht, deswegen wiederhole ich ja immer alles. Jetzt habe ich mir angewöhnt, jedes Mal, bevor sozusagen ich im Hörsaal mit den Studis eine Matheaufgabe bespreche und ich weiß, das wird auf ein in sich abgeschlossenes YouTube-Video hinauslaufen, ich am Anfang sage zu den Studis, also man wird euch wieder nicht verstehen, sondern ich wiederhole alles, was ihr sagt, nur damit es dann später im Video drauf ist, damit dann keiner kommentieren muss und sich aufregen muss, dass man die Studis nicht versteht. So, da muss man, das heißt, ich sage das dreimal in der Vorlesung, und die Studis schmunzeln dann immer schon. Ne? Ich sag dir natürlich, es ist doof jetzt, ich muss es nochmal sagen gleich, aber das ist halt so, weil in dem Video ist es dann später natürlich drin, damit die Leute es im Video sehen. Und an solche Sachen muss man dann denken.
Das sind die wichtigen Tipps, die man teilweise leidig lernen muss erstmal, oder?
Ja, genau. Und auch ein wichtiger Tipp, vielleicht noch ein Tipp für all diejenigen, die sozusagen mehrere Videos produzieren im Hörsaal. Das ist ein Tipp, den ich von Jörn Lowischach mal angenommen habe. Und zwar ist es immer schwierig zu sehen bei so einem 90-Minuten-Video, wo muss ich denn jetzt schneiden? Und ich habe einen kleinen Klangstab, den ich ertöne, wenn ein neues Video beginnt, weil dann sehe ich im Audio-Stream den Ausschlag. Aha. Und das ist sozusagen die Stelle, an die ich springen muss. Das ist wirklich sehr hilfreich.
So wie die Klappe beim Film.
Genau. Die Klappe wäre auch schön. Könnten wir Studis bitten, so eine Klappe mitzubringen oder immer.
Oh, das wäre cool. Ja, klasse. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, also du bist ja jemand, der auch sehr gerne experimentiert, ausprobiert. Und an den technischen Hilfsmitteln, die wir jetzt schon alleine so in dem Bild sehen, also den zwei Mikrofonen, die du vor dir hast, sieht man, dass du dich auch sehr mit dem Thema auseinandersetzt. Ne? Das sind ja jetzt nicht so die 0815 Mikrofone, und ich habe aber auch das Gefühl, dass du da so wirklich gute Qualität für so Bang for the Buck irgendwie tatsächlich dann erreicht hast. Ne? Das wären auch so die Mikrofone, die ich unter anderem auf meiner Liste hätte, wenn ich was empfehlen würde. Bist du so ein bisschen in diese Richtung dann auch gerutscht praktisch, und dass du dich auch einfach so gerne mit dem Thema auseinandersetzt? Also ist bei dir vielleicht auch so ähnlich wie bei mir so ein Gear-Acquisition-Syndrom entwickelt, so ein Geräteanschaffungssyndrom, wo dann irgendwo die Liste an Werkzeugen, die man hat, immer größer wird?
Total, ehrlich. meine neueste Anschaffung ist ein Stream Deck, bei dem ich wunderschön hier auswählen kann, unterschiedliche Knöpfe habe, die ich drücken kann und so. Also hier, ich bin jetzt hier gerade in meinem Homeoffice und habe hier drei Lampen aufgestellt, die hinten an so ein Roll-Up dran leuchten, damit es einigermaßen schön ist im Hintergrund und so. Habe hier auch gerade zwei Laptops aufgebaut und Handy und zwei Mikros und Kamera und so. Genau, also man entwickelt Ansprüche über den Zeitraum. Aber was auch sehr cool ist, ist auch mein Setting, mit dem ich immer in Videokonferenzen drin bin. Da sind immer alle ganz neidisch, dass das alles so toll aussieht mit dem Hintergrund und so.
Oh, das glaube ich. Und so toll ausgeleuchtet. Ne? Also,
ja, perfekt ausgeleuchtet, genau.
Super. Und wenn du jetzt in den Schrank oder das Regal, weiß ich nicht, bei dir greifst, wo die ganzen Sachen stehen und das Werkzeug rausholen müsstest, was dir am meisten Freude macht. Was ist das? Also Stream Deck hast du jetzt gerade schon angesprochen, aber...
Das habe ich erst seit gestern Abend. Da habe ich noch wenig Erfahrung. Das habe ich erst seit gestern Abend ausprobiert.
Ist ein Lifesaver.
Ja, total, genau. Das Werkzeug, was mir am meisten Spaß macht, schwierig zu sagen. Ich glaube, das Stream Deck könnte es werden. Ja, weil man da wirklich auf einzelne Funktionen sehr gut zugreifen kann, und insbesondere ist sehr cool, ich muss in Streams immer zwischen verschiedenen Szenen wechseln im Werkzeug OBS. Mhm. Das sind einfach so verschiedene Konfigurationen von Bildschirmelementen, die ich zeigen will im Stream. Manchmal will ich in Vollbild zu sehen sein, manchmal will ich mein Schreibfenster sehen, wo ich Mathe reinschreibe und mich klein in der Ecke. Und das kann ich sehr einfach per Knopfdruck dann per Stream Deck auswählen.
Ja, ich glaube, da würde ich euch beide jetzt einfach alleine lassen. Weil ich glaube, in Tim hättest du den idealen Diskussionspartner für die nächsten 4 Stunden Technik.
Dann wird das doch noch was mit dem 4-Stunden-Stream, über den wir gescherzt haben zu Beginn.
Ja, gerne.
Vielleicht nochmal so zurück eher zu dem allgemeineren Thema, aber du hattest ja jetzt schon einen Medientechnik-Tipp genannt. Hättest du denn auch ein oder gerne auch mehrere Tipps für Lehrende, die in Zukunft gerne mehr mit Social Media arbeiten möchten?
Für Lehrende oder für Lernende?
Das für Lehrende.
Für Lehrende mit Social Media arbeiten?
Ja, also für Hochschullehrende, also für, ich sag mal, wir hatten es ja vorher noch angesprochen, oft sind ja noch diese Hemmschwellen da, oder eben auch die Frage, wie fange ich an? Hättest du da noch ein, zwei Tipps?
Ja, der Haupttipp ist, würde ich sagen, andere WissenschaftlerInnen abonnieren, die Wissenschaftskommunikationscontent auf Social Media machen und von denen lernen. Also ich bin da auch noch, stehe auch noch am Anfang, ne? Also ich sehe immer, wie professionell andere Wissenschaftskommunikation auf Instagram und TikTok machen. Und man muss erstmal beobachten, glaube ich, wie werden da Videos produziert. Auf TikTok sehen Videos anders aus als auf Instagram und so, um da so ein gewisses Feeling für zu kriegen, um dann einfach mal loszulegen. Genau. Aber ich würde, glaube ich, mich auf jeden Fall mal, ich würde auf jeden Fall mal einen Haufen WissenschaftlerInnen abonnieren, die da unterwegs sind, um ja einfach mal zu gucken, was die so machen und von denen zu lernen.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp. So durch dieses Learning by Doing und Learning by Watching.
Genau.
einfach wahrscheinlich
Lernen
auch erstmal
so,
ganz genau, um so auch vielleicht so seine Nische zu finden. Ne? Also zu sehen, ja, so könnte ich mich auch sehen oder das traue ich mir zu, das vielleicht weniger gleichzeitig, wie du ja auch vorhin mal angesprochen hattest, wie richte ich überhaupt meine Kamera aus? Lohnt es sich, diese Bewegt-Kamera zu haben oder wie du festgestellt hast, ist vielleicht besser, so ein statisches Bild auf die Tafel zu haben, kommt natürlich auf den Kontext an, aber das ist ein guter Tipp. Danke dafür. Und ich schmeiß gleich noch eine Frage hinterher, nämlich was ist denn so dein Wunsch, wenn du an die LehrerInnen-Ausbildung oder die LehrerInnen-Bildung in deutschen Hochschulen denkst? Welchen Wunsch hättest du da für die Zukunft?
Einen, der jetzt überhaupt nichts mit digitalen Medien oder Social Media und so zu tun hat, sondern ich würde mir wünschen, dass die LehrerInnen-Bildung an vielen Hochschulen stärker auf den schulischen Kontext ausgerichtet ist. Also viele LehrerInnen oder viele Lehramtsstudierende, an den pädagogischen Hochschulen ist es ein bisschen anders, aber ich weiß, an vielen Universitäten und so, jetzt im Beispiel Mathematik, die besuchen Mathematiklehrveranstaltungen, die auch die MathematikstudentInnen besuchen, also die Mathematik als Fach wählen, nicht Lehramt. Ne? Und die müssen einfach viel Zeug machen, was man überhaupt nicht für den Lehrberuf braucht. Ja? Also der Inhalt sollte stärker zugeschnitten sein auf die Anforderungen des Lehrberufs, auch die Fachwissenschaft sollte stärker zugeschnitten sein auf den Lehrberuf, mehr Fachdidaktik, mehr bildungswissenschaftlich orientierte Inhalte und diese fachliche Tiefe, die in manchen Studiengängen gewählt wird, ist für den Lehrberuf in dieser Form dann doch nicht nötig.
Das auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil Tim und ich haben heute Morgen auch so eine ähnliche Diskussion geführt und gesagt, wie wichtig es ist, sich ja kontextorientierter und auch praxisorientierter an den Bereichen zu orientieren. Und dass du das jetzt am selben Tag wiederholst, finde ich wunderschön. Das ist für uns auch so die Bestätigung, dass unsere Konversation
und der Kreis
in die richtige
sich.
Richtung genau. ging.
Ja, klasse. Also Christian, meine Aufgabe ist es jetzt, das Gespräch so ein bisschen zum Ende zu führen, was sehr, sehr schade ist, weil es war extrem kurzweilig. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich weiß nicht, kennst du das Konzept des Ikigai? Hast du davon schon gehört?
Nee,
das ist praktisch so, man sagt immer, das ist das japanische Geheimnis für ein Leben voller Freude. Und das Ikigai, das ist ganz spannend, das ist praktisch die Schnittmenge, die sich aus der Passion, Mission, Profession und Berufung ergibt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass du da genau an der Stelle gelandet bist, an der du genau richtig bist und auch für viele extrem wichtig bist. Also da, es freut mich halt total, das zu sehen. Deswegen ganz vielen Dank, dass du tust, was du tust.
Vielen Dank. Ja, also ich habe jetzt auch in dem letzten Jahr tatsächlich versucht rauszufinden, was ich eigentlich in Zukunft machen will. Was will ich mit meinem restlichen Leben noch machen? Ne? Genau. Und habe tatsächlich auch mich entschieden, mich zu fokussieren auf den Bereich Wissenschaftskommunikation, weil der mir ganz besonders im Herzen liegt und ich da wirklich Lust drauf habe, und alles andere werde ich sein lassen.
Wir werden dir auf jeden Fall weiter folgen.
Dankeschön.
Und wenn du irgendwann mal über Mary Poppins als Nickname stößt, dann weißt du, mit wem du es zu tun hast.
Alles klar. Alles klar.
Klasse. Ja, du bist auf ganz vielen Social-Media-Plattformen vertreten, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du noch keinen eigenen Podcast. Und deswegen, wann immer du mal Lust hast zum Reden, dann sei herzlich willkommen im Weiz- und Bildung-Podcast. Ganz vielen Dank, Christian.
Sehr gerne, danke. Komme ich gern wieder natürlich.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.